Der Tag, an dem.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Geschichtspodcasts Der Tag, an dem. Warum, das erkläre ich gleich, aber erstmal wir, das sind wie immer Claudia Höflich, Leiterin des Museums Hameln und ich, Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister und Weser Zeitung, auch in Hameln. Hallo Claudia.
Hi Frank.
Ja, wir bleiben heute nämlich relativ nah an der Gegenwart. Wir befinden uns gerade in unserer Gegenwart jetzt also im Fußball-WM-Sommer 2026 und das bedeutet, dass das deutsche Sommermärchen genau 20 Jahre zurückliegt, also die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Und in Hameln-Pyrmont war dieses Sommermärchen auch ein französisches Sommermärchen. Es geht also heute beim Tag an dem um den 8. Juni 2006. Das war der Tag, an dem die französische Nationalmannschaft über Hameln nach Erzen kam, wenn man es ganz genau sagen will. Sie hatte ihr Teamquartier nämlich während der WM 2006 im Schlosshotel Münchhausen in Schwöbar. Und trainiert wurde auch in Hameln. Und auch das Pressezentrum war in Hameln. Ja, das alles ist jetzt 20 Jahre her. Woran erinnerst du dich beim Stichwort Franzosen, beim Stichwort Sommermärchen in Hameln als erstes, Claudia?
Erstmal tatsächlich an das Sommermärchen generell, denn das war ja schon spannend und ich finde, das hat irgendwie lange nachgehallt. Also schon im Vorfeld irgendwie, ne, diese Verpflichtung von Jürgen Klinsmann und dann dieser deutsche Torwart-Eklat und dann natürlich
Olli Kahn und Jens Lehmann.
Olli Kahn gegen Jens Lehmann, genau. Und dann, genau, und das war, glaube ich, für die Welt die größte Überraschung, aber auch für uns selbst, also für die Deutschen selbst, diese Gastfreundschaft hier im Land und diese überbordende Freude und überall Fanfeste und Public Viewing. Und da hat sich Deutschland ja wirklich als richtig guter Gastgeber präsentiert. Und damit, also ich habe damit im Vorfeld nicht gerechnet und ich glaube die Welt auch nicht. Und das ist mir eigentlich so am präsentesten noch in Erinnerung geblieben. Aber gut, du hattest eigentlich nach der französischen Nationalmannschaft gefragt. Da überschattet für mich immer noch das Finale gegen Italien alles. Denn das habe ich auf jeden Fall live zu Hause vor dem Bildschirm gesehen und war vollkommen entsetzt, als dann einer der besten Spieler der Welt mit einer roten Karte vom Platz muss. Deshalb also mit der Tricolor in Hameln selber verbinde ich gar nicht so viel, also gar nicht so viel Persönliches und bin total gespannt, was du da aber alles zu recherchiert hast.
Das darfst du sein, genau. Ich denke tatsächlich an französische Fahnen in der Stadt. Also das habe ich noch sehr vor Augen, wobei das natürlich auch eine zu Hameln sehr gut passende Landesfahne war, weil es dieselben Farben sind wie die Hamelner Stadtfahne. Und deswegen ging das so ineinander über in dieser Zeit. Ja, eigentlich beginnt beim Fußball ja immer alles mit der Mannschaftsaufstellung. Ich rattere jetzt aber nicht den ganzen Kader der Equipe Tricolor herunter, auch keine 11 Spieler, aber ich pick mal kurz ein paar heraus, nur um zu zeigen, was für ein Team die französische Nationalmannschaft damals war. Im Tor eine Legende, Fabien Barthez. In der Abwehr Willy Sagnol von Bayern München und Lilian Thuram. Der wechselte damals gerade, glaube ich, von Juventus zu Barcelona. Im Mittelfeld Claude Makélélé und den gerade zum Topstar reifenden, also ein aufgehender Stern dieser WM, Franck Ribéry, damals noch in Marseille. Und natürlich von dir schon angetippt, also jetzt ein gedachter Trommelwirbel, der dreimalige Weltfußballer des Jahres, Zinedine Zidane. Im Sturm gab es dann auch noch Thierry Henry vom FC Arsenal und David Trezeguet. Auch der sollte noch eine wichtige, aber tragische Rolle spielen. Kurzum, das Team, das da in Hameln-Pyrmont Quartier bezog, war absolute Weltklasse.
Ja, aber wie kamst du eigentlich zu? Also wie sind die überhaupt in Hameln und beziehungsweise in Erzen gelandet? Also das habe ich mich tatsächlich immer gefragt.
Wusste ich auch nicht und habe aber Leute gefunden, die einem das erzählen konnten. So hatte ich einen Videocall mit Carsten Wierich. Der arbeitet inzwischen in Rostock, war damals aber Geschäftsführer des noch ganz jungen Hotels im Schloss Schwöbar. Und der hat mir erzählt, dass sich die Hotels damals schon Jahre vorher als Teamquartiere bewerben konnten. Hier ist er zu hören.
Also es gab ja dieses Organisationskomitee Deutschland, ja. Da musste man sich als Mannschaftsquartier bewerben. Die haben dann so eine Art, ja, wie so ein Reisekatalog für die FIFA zusammengestellt, in dem insgesamt, glaube ich, knapp 100 Hotels drinnen waren. Und aus diesem Katalog konnten sich dann die Nationalmannschaften jeweils ihr Hotel aussuchen. Ja? Und wir haben uns damals beworben noch in der Wauzeit. Das ging 2003 ging das, glaube ich, mit der Bewerbung los. Und wir haben da schöne Baustellenfotos eingeschickt noch, ja, von der Renovierung vom Schloss. Konnten aber schon von Anfang an sagen, weil wir natürlich den Benefit hatten, dass ich noch keine Reservierungen und keine Buchungen für diesen Zeitraum hatten, dass wir von Anfang an gesagt hatten, die Mannschaft, die uns wählt, kriegt das ganze Schloss exklusiv.
Ja, und interessiert waren nicht nur die Franzosen, auch Delegationen aus England, aus Südkorea und Portugal waren wohl mal da. Also auch Cristiano Ronaldo in Schwöbar war im Bereich des Möglichen, aber es wurden am Ende Zidane und Co. Es waren dann einige Vorbereitungen notwendig, kann man sich vorstellen. Schwöbar hat zwar den Golfplatz direkt am Hotel, das mögen viele Fußballstars und auch Fußballfunktionäre. So richtig mit dem Ball trainiert werden sollte aber im Stadion in Erzen. Das ist von außen ohnehin kaum einsehbar, ließ sich also auch prima vor Presse und Fans abschirmen. Und öffentlich trainiert werden sollte mit Publikum also im Weserberglandstadion in Hameln. Bevor das losgehen konnte, musste aber erstmal der Rasen auf FIFA-Niveau gebracht werden. Daran erinnert sich noch sehr genau Andreas Wittrock. Der ist heute Erzener Bürgermeister. Damals war er auch schon in der Erzener Verwaltung beruflich tätig und war zudem Kreisvorsitzender des Niedersächsischen Fußballverbandes. Und auch mit ihm haben wir gesprochen.
Wir haben ja im Herbst 2005 das Stadion gesperrt. Weil der Rasen musste ja von links auf rechts gedreht werden. Das heißt, er wurde also aufgearbeitet. Das war damals eine Firma, die für den Deutschen Fußballbund alle Rasenplätze sich angesehen hatte und auch für den Deutschen Fußballbund tätig war. Die war auch in Erzen tätig. Und dann haben wir das Stadion von links auf, also die Rasenfläche von links auf rechts gedreht. Und die wurde erstmalig mit dem ersten inoffiziellen oder nicht öffentlichen Training der französischen Nationalmannschaft wieder bespielt.
So, dann aber jetzt zu unserem Tag an dem. Also dann landete die französische Nationalmannschaft, ja wahrscheinlich in Hannover nehme ich an, ne, und kam dann mit dem Bus hier von Langenhagen erstmal über Hameln nach Erzen. Aber wie muss man sich das vorstellen?
Genau, sie landeten in Langenhagen, also Flughafen Hannover. Schon mal mit fast einer Stunde Verspätung, hat die DWZ damals berichtet, am Flughafen wurde das Team dann offiziell empfangen, auch von Hamelns damaligem Oberbürgermeister Klaus Arnecke und Erzens Bürgermeister Peter Bartels. Nun durfte sich die Mannschaft im Mannschaftsbus auf den Weg nach Schwöbar machen, aber es ging jetzt nicht wirklich direkt aufs Hotelzimmer. Erst einmal warteten nämlich unterwegs in Hameln am Abend rund 3000 Leute im Bereich Deisterallee auf die Franzosen. 3000 Leute warten auf einen Bus. Das war schon maximale WM-Begeisterung damals. Man darf auch nicht um die Klammer nochmal kurz aufzumachen, vergessen. Es gab vorher schon mal so eine Show, dass der World Cup, der Pokal in Hameln-Station machte. Auch das haben sich tausende Leute angeguckt. Also Hameln war in WM-Stimmung. Als dann jetzt allerdings an diesem 8. Juni 2006 jubelnde Leute auf die Straße, auf die Deisterallee gestürmt waren, stoppte der Mannschaftsbus, als er endlich kam, und bog auf einen Schleichweg auf den 164er Ring ab. Die Zuschauer waren, zumindest einige von ihnen, stinksauer, war in der Zeitung zu lesen. Zum Training im Weser-Bergland-Stadion am Samstag dürfte man gar nicht mehr hingehen, schimpfte da dann zum Beispiel in dem DWZ-Bericht jemand. Das war nämlich das andere Top-Ereignis in Hameln an diesem Tag. Es gab kostenlose Tickets für das öffentliche Training der Franzosen, das zwei Tage später im Weser-Bergland-Stadion stattfinden sollte. Und dafür gab es an diesem 8. Juni dann auch die Tickets. Also hatten sich riesige Schlangen am Weser-Bergland-Stadion und an der Touristinfo gebildet. Manche Hamelnerinnen und Hamelner hatten also an diesem Tag Stunden damit verbracht, auf oder im Fall der Tickets für die Franzosen zu warten, bekamen dafür aber noch nicht allzu viel. Meine Frau hat übrigens auch gewartet. Meine Frau hat gewartet, hier ist mein Ticket, ich hab's noch.
Du ahnst es nicht, ein bisschen verblichen, aber da steht es, Training der französischen Nationalmannschaft im Weser-Bergland-Stadion.
Genau, freie Platzwahl, Freikarte, es gab noch Freikarten, beginnt 17.30 Uhr, genau. Aber sehr dazu kommen schön. Wir später noch. Ja.
Genau, denn jetzt sind wir ja gerade bei dem Schleichweg, den der Bus gefahren ist, den der Bus fahren musste wegen der 3000 Menschen. Aber dann ging es doch erstmal nach Erzen ins Hotel. Was war denn da los?
Genau, Hotel war dann noch gar nicht angesagt. Nächster Stopp des Mannschaftsbusses war nämlich die Hummetal-Sporthalle, wo kurzfristig ein Empfang mit 700 Leuten für die Mannschaft auf die Beine gestellt worden war. Und dort bekamen Erzener Fans dann das, was sie sich erträumt hatten, denke ich. Nämlich nette Fußballstars, die eifrig Autogramme schrieben, obwohl die wahrscheinlich nach Flug und Busfahrt und überhaupt jetzt mal echt gerne ihre Hotelzimmer gesehen hätten. Und wie das dann im Hotel war, habe ich den damaligen Chef des Hotels, Carsten Wierig, natürlich gefragt. War das nicht schwierig mit so vielen Stars auf einmal? Und er antwortete sinngemäß eigentlich gar nicht, denn so eine geschlossene Gruppe, die ist ja viel einfacher zu handeln als, ich sag mal, über 100 Einzelgäste, die alle eigene Sachen machen, eigene Vorstellungen haben. So eine Mannschaft, die ist zusammen, die trainiert zusammen, dass die sich wohl ganz gut regeln. Es war für ihn und sein Team eine richtig tolle Zeit, sagt er.
Die 6 Wochen waren für unsere Mitarbeiter und für uns waren die spektakulär. Ja, also nicht nur, weil es wirklich ein ruhiges Arbeiten war und ein entspanntes Arbeiten, sondern weil es auch eine tolle freundschaftliche Beziehung mit den Spielern war. Wir haben den Ersatzbus bekommen von denen, gell, und konnten zu den Spielen fahren. Wir haben die Tickets von denen bekommen. Die Family and Friends Tickets, die die Spieler halt hatten, haben wir bekommen. Wir waren bei jedem Spiel dabei, mit allen Mitarbeitern fast. Ja, also die Mitarbeiter sind immer mitgekommen zu den Spielen und wir haben denen ihre Trikots bekommen und haben die kräftig angefeuert. Also das war 6 Wochen lang ein tolles Miteinander. Ja,
ja, Herr Wierig hat es ja gerade gesagt, 6 Wochen. Eigentlich war ja von der FIFA angedacht, dass sich alle Teams nach der Vorrunde ein neues Quartier suchen, aber das wollten die Franzosen nicht und sind dann länger geblieben als erwartet. Die blieben also nicht nur bis zum Schluss im Turnier, wie wir ja alle wissen, sondern auch die gesamte Zeit in Schwöber. Das ist auch schon wirklich spektakulär.
Genau, sie sind wirklich erst abgereist, als es dann nach Berlin zum Finale ging, aber dazu später mehr. Sie fühlen sich offenbar wohl in Schwöber. Die Spieler sind auch gerne mal mit dem Rad rüber zur Landlust nach Multschöpen gefahren und haben dann dort mal zur Abwechslung einen Abend verbracht. Oder waren auch mal zum Eisessen in Erzen. Hameln hingegen war ihnen wohl schon so ein bisschen zu, kann man jetzt nur mutmaßen, so ein bisschen zu trubelig, so ein bisschen zu viele Leute. Und apropos Eisessen in Erzen, dazu hat Andreas Wittrock eine sehr schöne Anekdote zu erzählen.
Das war so, die haben im Stadion trainiert und ich hatte ja gesagt, dass die Schiedsrichter den Ordnungsdienst gestellt haben und mein jüngerer Sohn war damals als Schiedsrichter auch dabei und als die Franzosen weg waren, hatte er in der Kabine ein Buch gefunden, das liegen geblieben war und das gehörte dem Thierry Henry und er hat sich dann auf sein Fahrrad gesetzt und ist nach Schwemmer gefahren und hat das dort am Mannschaftshotel abgegeben. Und der Spieler, den hat er da auch angetroffen, dem hat das persönlich in die Hand gegeben. Und nach dem nächsten Training, dann sind die beiden hier in Erzen in die Eisdiele gegangen und er hat meinem Sohn Eis spendiert. Ja, das waren eben die Erlebnisse, die der eine oder andere mitgekriegt hat, das an anderer Stelle sicherlich auch passiert ist. Aber das zeigt eben, dass die Spieler selbst eigentlich gar nicht so abgehoben waren, ne?
Also man hat so ein bisschen den Eindruck, in Erzen gab es viele Kontakte oder gab es zumindest menschliche Kontakte mit der Mannschaft in Hameln eher nicht.
Das klingt danach. Also vor allem in Schwemmer scheint das ja wirklich gut funktioniert zu haben und ja, dicke Freundschaften geschlossen worden zu sein fast.
Genau, besonders eng mit den Franzosen war in dieser Zeit, das haben wir schon so ein bisschen gehört, das klang schon an, war das Hotelteam in Schwemmer natürlich. Und das bekam der Chef Carsten Wierig auch mal zu spüren.
Wir haben mit den Spielern gewettet, ja, wir haben mit den Spielern, ich hab einmal eine Wette verloren, da ging es um das Spiel, das war Viertelfinale gegen Brasilien, glaube ich, in Frankfurt. Dann dazu, dass die brasilianische Mannschaft bei einer meiner besten Freunde in dem Hotel untergekommen war, ja, im Falkenstein in Frankfurt. Und dann mussten die in Frankfurt gegen Brasilien spielen. Und da habe ich mit der Mannschaft gewettet gehabt, wenn ihr ein Tor reinlasst, ja, also ihr müsst gewinnen. Ich meine jetzt nicht nur, weil es Brasilien ist, sondern ihr müsst gewinnen, weil es mein Kumpel ist, ja, im Mannschaftshotel, ja. Und dann haben die, wenn der Wetteinsatz war, ich musste mir dann oder ich sollte mir dann die gleiche schicke Frisur wie Barthez machen, der eine Glatze hatte, ja. Und dann hat er keinen Ball reingelassen. Haben sie zu 1-0 haben sie gewonnen gegen Brasilien. Und dann am nächsten Tag haben sie mit dem Kopf geschoren, ja.
Das ist auch eine ziemlich gute Geschichte tatsächlich. Aber jetzt war schon vom Viertelfinale die Rede. So weit sind wir ja noch gar nicht. Wir müssen eigentlich noch mal ein bisschen zurückspulen im Turnier, denn öffentliches Training haben wir sonst ja vollkommen vergessen. Öffentliches Training in Hameln, das totale Happening, das Stichwort hatten wir ja schon kurz. Und deine Karte habe ich mir ja auch schon angeguckt gerade.
Richtig, das war so das, wo, glaube ich, die Hamelner den Franzosen am nächsten kamen. Noch vor dem ersten Gruppenspiel der Franzosen, am 10. Juni also, an einem frühen Samstagabend, fand das erste öffentliche Training statt. Und so voll war das Weserbergland-Stadion wirklich schon lange nicht mehr gewesen. 11.000 Leute guckten zu, ich auch, schon erzählt. Die meisten, die da waren, hatten lange für ihre Tickets angestanden. So richtig, richtig aufregend wurde es dann aber ehrlich gesagt nicht. Der französische Nationaltrainer Raymond Domenech, sowieso nicht gerade eine Stimmungskanone, hielt zur Begrüßung eine kleine Mini-Ansprache und der Inhalt war sinngemäß: Erwarten Sie hier nichts Besonderes, wir trainieren einfach nur. Also so ein bisschen das Niveau von: Es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Nun gibt es natürlich sehr viele verschiedene Varianten von Fußballtraining, die man durchführen kann im Weserbergland-Stadion, wurde dann aber tatsächlich, so schien es mir damals, möglichst viel gezeigt, was nicht nach Fußballspiel aussah. Also es gab nicht mal einfach 20 Minuten Testspiel, wo man dann sagen konnte, so jetzt haben wir aber mal sie dann kicken sehen, sondern es wurden halt wirklich so Übungen gemacht. Trotzdem war es natürlich toll, diese Leute auf dem Rasen zu haben. Autogramme oder Fotos von und mit Stars waren auch kaum zu kriegen. Aber wie gesagt, sei es drum. Zidane, Henri, Ribéry im Weserbergland-Stadion, ein großer sporthistorischer Moment für Hameln. Und sie kamen dann ja auch für weitere Trainings ins Weserbergland-Stadion nach Hameln zurück. Auch zu öffentlichen, allerdings dann weil deutlich zurückhaltender angekündigt vor deutlich weniger Zuschauern. In der DWZ ist da von 900 und 1500 Leuten die Rede. Das muss aber netter gewesen sein, habe ich noch so im Ohr von Leuten, die damals dabei waren.
Naja, und außerdem hat Hameln für die französische Nationalmannschaft ja auch nicht nur das Stadion, sondern auch noch die größte Halle hergerichtet, die Rattenfängerhalle nämlich. Da wurde doch das Pressezentrum eingerichtet. Und da mussten dann Dominik und seine Spieler tatsächlich täglich Pressekonferenzen abhalten, ob sie Lust hatten oder nicht. Und ja, wie man hört, so richtig oft Lust hatten sie da wohl nicht zu.
Genau, es war wohl nicht immer spannend, aber natürlich war es trotzdem ein spannendes Ding für Hameln, so die Pressemeute, wie es dann so schön heißt, da zu haben und ja, auf die Art eben auch so ein bisschen WM-Standort zu sein, dass man da jeden Tag aus Hameln berichten musste, wenn man sich für die französische Nationalmannschaft interessierte. Das sportliche Highlight auf dieser Trainingsebene zumindest, fand dann aber wieder in Erzen statt. Andreas Wittrock, damals Vorsitzender des Kreisfußballverbandes, erzählt, wie es dazu kam.
Irgendwann kriegte ich einen Anruf, ich sollte mal unbedingt nach Schwäber kommen. Und dann bin ich dahin, haben wir da gesessen. Und ich sollte unbedingt für die einen Testspielpartner suchen. Das Spiel sollte auch in Erzen stattfinden, hat auch stattgefunden. Und ich sollte unbedingt eine Bundesligamannschaft suchen. Aber es war ja Sommerpause. Unsere Bundesligamannschaften, die waren sonst wo. Da hatte ich das große Glück, damals der Sohn von Otto Rehhagel, der war bei Hannover 96 im Jugendbereich tätig. Und dann habe ich den die A-Jugendmannschaft von Hannover 96 als Sparringspartner besorgt. Mit dem Ergebnis, dass der Torhüter eingeladen worden ist im Anschluss an das Spiel Sondertrainingseinheiten mit den Franzosen durchzuführen.
Und bei diesem Spiel durften dann zumindest, ich weiß nicht, ob ausschließlich, zumindest Schülerinnen und Schüler zugucken. Also da gab es dann ein paar hundert Zuschauer. Schöne Sache, ging wohl aus. Es war ein Mix aus A-Jugend- und Amateurmannschaft von Hannover 96. Ging wohl aus mit 3:0 für die Franzosen, aber das ist ja auch bei so einem Testspiel zweitrangig. Im Turnier, also in der Weltmeisterschaft, schlugen die Franzosen dann nach einer mäßigen Vorrunde in den K.O.-Spielen erstmal in Hannover Spanien mit 3:1. Das war das einzige Spiel der Franzosen in Hannover. Da waren viele Hameln-Pyrmonter sicherlich nicht nur aus dem Schlosshotel im Stadion. Danach schlugen sie auch noch Brasilien und schließlich im Halbfinale Portugal. Und so stand die Equipe Tricolore sehr verdient am 9. Juli 2006 im Weltmeisterschaftsfinale von Berlin gegen Italien.
Ja, und also an dieses Finale kann wahrscheinlich nicht nur ich mich noch lebhaft erinnern, denn das war ja nun wirklich bemerkenswert, was da nach 90 Minuten passiert ist.
Ja, und komischerweise ein Finale, wo sich die Leute weniger an die Tore erinnern, als eben an diese eine Szene. Es ist ja die eine rote Karte in Erinnerung geblieben, nämlich der Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi. Die rote Karte in der Verlängerung für sie dann in seinem letzten Spiel.
Und das war das eine Tragische, dass es sein letztes Spiel war. Also ich habe wirklich mit ihm mitgelitten. Aber spannend war auch, wenn ich mich da richtig erinnere, in der Übertragung haben sie das gar nicht gezeigt. Das heißt, in der Übertragung sah man zuerst nur, wie er die rote Karte bekommt und vom Feld geht. Aber was der Auslöser war, hat ja wahrscheinlich die FIFA erstmal noch nicht gezeigt. Also die Bilder, das hat ewig gedauert, bis man überhaupt eine Vorstellung davon gekriegt hat, was da passiert war. Da hieß es nur, es hätte eine Tätlichkeit gegeben, aber die wurde erstmal nicht gezeigt. Also das war schlimm.
Ja, wahrscheinlich waren es noch 10 Kameras weniger damals. Ne? Ja, und die Forschung, was für Worte jetzt gefallen sind, damit es dazu kam, die hat ja jetzt auch Also ich glaube, die ist noch
ist abgeschlossen, nicht, noch nicht abgeschlossen.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe neulich mal wieder was gehört, aber googelt das vielleicht mal an einer Stelle. Ich glaube, es ging um Sidans Schwester. Sei es drum. Nach einem 1:1 ging es dann also ins Elfmeterschießen und David Trezeguet knallte seinen Elfer an die Latte, nicht ins Tor. Alle anderen trafen und so jubelten am Ende die Italiener mit dem World Cup. Und Harmen Pyrmont hatte es haarscharf verpasst, Gastgeber des Weltmeisters gewesen zu sein.
Nee, aber dafür war ja die deutsche Mannschaft auf Platz 3 am Ende zwar nur, aber Siegerin der Herzen, muss man ja sagen. Also
du meinst,
die sind
das
ja,
ist besser, als das Finale zu verlieren?
Ja, vielleicht. Also ja. Auf jeden Fall so für den Spirit war das, glaube ich, für die deutsche Mannschaft bestimmt beflügelnder, als Dritte dann wirklich gefeiert zu werden, als dann leider als Zweite nach Hause zu fahren, wie die Franzosen.
Das war die Fußnote, die in einem WM-Sommer in einem deutschen Podcast dann unbedingt sein musste. Ich gebe dir völlig recht.
Es ist doch immer besser, mit einem Sieg aus einem Turnier zu gehen. Und wenn es der Sieg im Spiel um Platz 3 ist, dann ist es trotzdem ein Sieg am Ende.
Ja, ja.
Ich glaube, psychologisch ist das bestimmt wasserdicht.
Richtig. Ja, und die Zeit der Franzosen in Hameln-Pyrmont ist natürlich trotzdem absolut im Gedächtnis geblieben. Es war toll, so diese Schloss-Schwöber-Perspektive nochmal zu hören. Da ist das wirklich als ganz, ganz große Zeit in Erinnerung geblieben.
Naja, und das ist ja nicht das Einzige, was geblieben ist. Die Erinnerung, es gibt ja tatsächlich auch noch eine Allée Le Bleu, beziehungsweise eine Brücke, die an die Franzosen erinnert. Ich meine, Allée Le Bleu ist schon auch ein lustiges Wortspiel. Und das ist im Hummetalpark. Also da kann man tatsächlich noch eine der Erinnerung an die Franzosen frönen.
Es gibt aber keinen Equipe-Tricolore-Raum im Hamelner Museum.
Nein.
Oder so.
Das hätten wir vielleicht gemacht, wenn sie Weltmeister geworden wären, aber so, vielleicht beim nächsten Mal.
Soll ich euch meine Eintrittskarte spenden?
Sehr, sehr gerne.
Gut. Ja, dann kommen wir aus dem Fußballmodus mal wieder raus. Wir haben weiteres vor, ohne Ballspiele. Die nächste Folge unseres Podcasts wird unter besonderen Bedingungen entstehen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wir wollen zum ersten Mal einen Live-Podcast produzieren. Näheres werdet ihr über die euch vertrauten Medien, also über die DWZ und dwz.de, erfahren rechtzeitig. Aber worum geht's thematisch?
Thematisch wird es auch total spannend. Es geht auch wieder gar nicht so weit zurück. Ich meine, wir waren ja letztes Mal im 30-jährigen Krieg, jetzt 2006 und wir reisen in die 70er Jahre, 1977. Am 6. Oktober 1977 hat es nämlich hier in Hameln einen Säureanschlag auf ein Gemälde gegeben.
Was ich nicht wusste, bis du es mir erzählt hast, also wir haben schon vorher über das Thema gesprochen. Aber tatsächlich nichts, was irgendwie präsent war.
Ja, umso spannender, sich dieses Themas mal anzunehmen.
Eben. Und man wird auch Bilder zeigen können, nehme ich stark an.
Genau, wir machen ja einen Live-Podcast und da wird es dann auch ein bisschen Bildmaterial geben, das wir natürlich aber für unsere Hörerinnen und Hörer auch tüchtig beschreiben werden. Und
es wird sich also lohnen, vorbeizukommen. Es gibt quasi Bonusmaterial anzugucken.
Ja, genau.
Genau. Aber soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns auf allen Kanälen. Setzt die Häkchen, wo Häkchen sein müssen, auf dass ihr auch die nächste Folge mitbekommt. Wir sagen tschüss und bis demnächst.
Ja, bis dann.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.